Ich freue mich total, mit euch heute Morgen eine neue Predigtserie zu starten für die nächsten Wochen. Und unsere neue Predigtserie heißt Be Blessed, also sei gesegnet. Und bevor ich das vergesse und versäume, nächsten Sonntag ist ja Muttertag. Und ich möchte alle Mamis ermutigen, sei dabei. Wir haben einen kleinen Special für euch. Wir werden auch einen extra Segnungsteil für die Mamis haben. So, wenn du eine Mutter bist, sei dabei und bring noch ein paar Mütter von der Nachbarschaft mit. Die sind alle herzlich willkommen. Wir werden euch was Schönes auch tun. Ist das gut soweit? So, wenn wir schon von Segen, wir wollen auch die Mamis nächsten Sonntag segnen. Sei dabei, das wird nur gut sein. Heute Morgen möchte ich in diese Predigtserie einsteigen. Und so wie ich ja gerne mal gedacht habe, wie könnte ich nur das nennen, was ich gerne predigen möchte? Und ich kam einfach nicht drum herum, um das hier zu machen, ein gesegneter Risiko. Ups. So, na, schon, sind wir schon richtig hier. Gesegnetes Risiko. Und dann dachte ich, okay, Risiko ist immer so eine Sache. Nehme ich den Risiko oder nehme ich den nicht? Mache ich das nicht? Wie abenteuerlich sind wir eigentlich in unser christliches Leben? Was? Christliches Leben abenteuerlich? Ich sage euch, Freunde, wenn ihr denkt, dass Bergeklettern abenteuerlich ist, wenn ihr denkt, dass auf dem was weiß ich wo hochgehen und runterkommen, wenn ihr denkt, den Ulmer Münster mega cool hochzusteigen, die 176 Stufen etwa, wenn ihr denkt, dass das alles abenteuerlich ist, das ist langweilig gegenüber Christsein. Es gibt nichts Stärkeres, Geileres, Wunderschönes als Christ sein, weil das ist extrem abenteuerlich ist. Erleben wir das? Wir erleben das. Nicht alle, aber viele erleben das, weil viele wagen, ein Risiko zu nehmen. Nur wer riskiert, kann was erleben. Und hier möchte ich gerne mit diesem folgenden Zitat starten. Wer nicht manchmal das Unmögliche wagt, wird das Mögliche nicht erreichen. Jemine. Manchmal müssen wir ein Risiko nehmen, manchmal müssen wir etwas riskieren, manchmal müssen wir einen Schritt zu tun, auch wenn unsere Rechnung nicht 1 plus 1 gleich 2 lautet. Manchmal müssen wir, sollen wir als Christen, als Menschen, die an Gott glauben, der lebendig ist und der mit uns handelt, mal ein Risiko eingehen. Und die Bibel ist voll von Menschen, die was riskiert haben. Ergebnis war immer, ohne Scherz, nicht immer, aber meistens, weil das Ergebnis ist, ich sage jetzt mal, Happy End. Es gibt ein paar Leute, die es mit ihrem Leben dafür bezahlt haben, im Neuen Testament, dass sie was riskiert haben. Heute in unserer Zeit gibt es Christenverfolgung und Menschen, die riskieren. Also wir sitzen hier alle ganz locker und kannst entspannt, du kannst auch kommen zur Gemeinde und du hast einen schwarzen dicken Bibel in der Hand und mit dem hier so wie ein frommer Christ reinläufst und du kannst genauso in die Stadt mit dir runterlaufen, es juckt kein Mensch, alle denken, du hast den Vogel im Kopf, weil du eine Bibel trägst. Es gibt Menschen, wenn sie überhaupt sagen, dass sie Christen sind, ist schon der Kopf weg. Es gibt Menschen, die riskieren mit ihrem Leben, dass die an Jesus Christus glauben. Uns geht es super gut in Deutschland, glaub mir das. Ich lade mal einen Freund von mir, der erzählt euch, wie 15 Pastoren in einem Gefängnis in China vernichtet würden. Nämlich, die wurden nackt auf den Knien gegangen, so, und geschmolzene Eisen würden ihnen auf dem Rücken geschüttet. Das heißt, ein Kugelfeuer in 3 Sekunden vom Körper durch den Bauch raus, bist du tot. Und dann innerein sind alle gegrillt worden. Das ist kein Spaß. Es gibt Menschen, die riskieren sogar mit ihr Leben dafür, dass sie sagen, ich glaube an Gott. Ich habe Videos gesehen von Missionaren, die Bibeln in Koffer und am Leib geschmuggelt haben. Und die stehen so in einem Raum, wo 30, 40 Chinesen oder sonst irgendwelche andere Leute in Saudi-Arabien zum Beispiel, wo das verboten ist. Und die haben kofferweise Bibeln geschmuggelt und mitgenommen. Und die haben das in dem Raum auf dem Boden. Und als diese Koffer aufgingen und die Leute haben gesagt, boah, da sind Bibeln drin. Die sind auf das Zeugs gerannt wie ein Hungriger, der seit 5 Wochen nichts gegessen hat. Und auf einmal bietest du ihm einen vollen Tisch an. So gingen sie auf diese Bibel. Ja, ich will mein Exemplar haben. Die haben das umarmt, geküsst. Die wollten anfangen zu lesen. Das war mega gut. Weil sie wissen, das bringt mir ewiges Leben. Anderen sterben dafür, dass die Christen sind. Gott sei Dank, uns geht's gut in Deutschland. Wir müssen nicht unsere Bibel, vielleicht noch nicht besser gesagt, die Bibel aus der Hand reißen. Keiner kontrolliert, ob ein Bibel-App auf unser, ich meine, okay, Amazon, wie hieß das, Alexa-Zeugs, vielleicht schon. Aber sonst kontrolliert keiner, ob du ein Bibel-App oder sonst irgendwelche Apps auf dein Handy hast. Das juckt kein Mensch. Ja, uns geht's gut und dafür sollen wir extrem dankbar sein. Wir haben vorher die kleine Stella gesegnet und haben gesagt, Gott hat einen Plan und Gott hat geformt, Gott hat Pläne geschmiedet, und zwar für jeden von uns. Und in der Bibel dachte ich, okay, wer hat am meisten riskiert? Eigentlich alle, die für Gott unterwegs waren. Hey, wenn ich an Daniel denke, wenn ich an Shadrach, Meshach, Abednego denke, wie die sich geweigert haben, dem König sich zu beugen, und er sagt, schmeiß sie ins Feuer, die drei Jungs. Und die sagen, okay, Feuer ist gut, lieber gleich 10 Minuten Feuer als ein ewiges Feuer, Schaka. Und die wurden nicht verbrannt. Und dann ein Vierter erscheint dran, Gott in seiner Herrlichkeit kommt und kühlt dieses Feuer für die drei ab. Und die gehen alle lebendig raus. Daniel genauso. Der weigert sich, das zu tun, was die Masse tut. Und der würde in der Löwengrube geschmissen. Und die dachten am nächsten Tag, wir finden, wenn dann überhaupt noch ein Tröpfchen Blut auf dem Boden. Nein, die machen das Ding auf, Daniel lebt, weil Gott die Löwenmäule, sagt man, Maul, stumm gemacht hat, zugemacht hat. Die haben ihn nicht gefressen, nicht gefisst. Eine super Mahlzeit wäre das. Richtig himmlisch gesegnet, alles wunderschön. Viele Menschen haben riskiert und von vielen Menschen kann ich heute berichten, aber einer hat meine Aufmerksamkeit Besonderes so gestohlen, geklaut, nämlich weil er einen planlosen Plan hatte. Weißt du, wenn du so einen Plan hast, aber du hast einen orientierungslosen Plan. Ein Plan, der kein richtiger Plan ist. Du hast nur so ein paar Koordinaten, so ein paar Anweisungen, aber mehr weißt du nichts. Und dann musst du diesem Plan folgen. Ich habe neulich einmal in der April des Geburtstag von meiner ältesten Tochter nachgefeiert, ihre Kindergeburtstag mit ihre Klassenkameradin und ein paar Freundinnen etc. Und dann habe ich für sie so eine Schnitzeljagd organisiert. Ich bin nicht gut bei so Pläne malen, aber ich kann ein bisschen was fotografieren. Und das Fotografierte kann ich gut schneiden, dass man nicht mehr erkennt, was auf dem Bild zu sehen gibt. Das ist es nicht so schwer. Das kann jeder. Und dann habe ich immer so Umschläge versteckt in bestimmten Orten. Und bei jedem Umschlag gab es einen Teil von einem Bild. Und die sollten erraten, wo das nächste Umschlag ist. Wo ist dieser Ort überhaupt? Und ich sagte dir, die Kids hatten gar keinen Plan. Okay, da sind etwas Ältere, so die Verstecke waren auch ziemlich gemein gemacht, so dass die kaum was gefunden haben. Und von vornherein habe ich ihnen angeboten, wenn ihr den Umschlag nicht findet, ihr kommt zu mir, ich gebe einen Hinweis, aber ich gebe keinen Hinweis umsonst, ihr müsst dafür singen. Und dann hast du 6, 7 Mädels um dich herum in Gerlenhofen, in dem Dorf von 2.000, 3.000, haben wir überhaupt 3.000 Leute? Ein bisschen weniger. Ja, du stehst da in dieser Stille. Es ist einfach tote Stille, schöne Stille, einfach angenehm. Es ist einfach ruhig und friedlich und gut. Also bei uns im Dorf, wenn jemand was dir am Abend gestohlen hat, am nächsten Morgen bringt er es dir zurück. So einfach ist das. Und da in diesem ruhigen Dorf stehst du da auf der Straße mit diesen 6, 7 Mädels und alle meine Ente schwimmen. Oh, ja. Timmy, was hast du dir angetan? Aber ich habe durchgehalten, weil ich einen Plan geschmiedet habe. Weil ich wollte, dass die diesen Plan verfolgen. Die waren total ahnungslos und ich musste immer wieder mal einen Hinweis geben, so von hier bis dorthin, das ist das Ding versteckt. Und einer haben sie tatsächlich nicht gefunden. Er hat gesagt, okay, da gibt's 2 Songs und dann hole ich den Umschlag. Hey, das hat einen Spaß gemacht. Aber mal Orientierung haben, einen Plan, der gewisse Ziele haben, das wäre überhaupt nicht schlecht. Und ich möchte mit euch gerne die Ereignisse oder ein paar, wir gehen nicht in alle Details, aber ganz kurz in die Berufung von Abraham. Und diese Stelle ist besonders mir eine ganz von großer Bedeutung, ganz simpel, weil diese Bibelstelle oder Bibelstellen, die haben meinen Vater von Atheist und Kommunist zu einem Pastor, Gottliebhaber und Judenliebhaber verwandelt. Diese Bibelstelle hat sein Leben umgekrempelt. Er hat früher Juden gehasst, er hat Gott gehasst, Er hat sich selbst gehasst. Er war einfach Atheist, Kommunist. Er wollte nichts von dem ganzen Glauben wissen. Und diese Bibelstellen, die haben sein Leben verändert, dass er sogar Pastor geworden ist. Und das bewirkt mich sehr. Er hat gerne immer wieder mal über diese Worte gepredigt. Lass uns das nochmal kurz zusammen lesen. 1. Mose 12, 1 bis 4. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlasse deine Heimat und deine Verwandtschaft und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist schon mal ein geiler Plan. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und im Vers 4, Abraham, so hieß er nochmal, gehorchte, pass auf, gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran, das ist der Ort, verließ. Nein, der war gerade nicht 20. Er war gerade auch nicht 22 oder 21, wie als ich von Israel nach Deutschland kam. 75 Jahre alt. Also falls du dich gerade alt fühlst, dass Gott dich gebraucht, bist du heute korrekt in diesem Gottesdienst. Extrem korrekt. Ich gratuliere dir, du hast das heute geschafft. Ich möchte gerne diese drei, vier Verse zusammenfassen und ich dachte, wie kann ich das am besten uns verständlich machen? Ich möchte gerne mit dem ersten Schnitt von diesem Bibelvers starten, nämlich, es gab eine Berufung gegen jeder gesunden Menschenverstand. Was ihr hier im Bild seht, ist eine bepflanzte Wüste mit Versuch zur Bewässerung. Übrigens, in Israel, wer noch nie in Israel war, das ist so ein ähnliches Bild. Wenn man Westjordanland entlang Richtung Toten Meer, Jerusalem fährt, sieht man Wüste und Palmen, Wüste und Pflanzen. Richtig, richtig. Wüste, wie ihr das im Bild? Wüste und Leben. Wieso? Wir haben ganz simpel die beste Bewässerungsanlage der Erde entwickelt bei uns in Israel. Sogar die Winzer in Deutschland kaufen diese Anlagen, könnt ihr gerne recherchieren, um ihre Weinberge zu begießen. Holen Sie sowas, die System gibt überall bei uns, ist eine gute Bewässerungs- und Wassersparsystem, die liegt dort. So Gott, und das scheint unmöglich, so in die Wüste Leben zu bringen. Und das ist genauso diese Berufung von Abraham, sieht echt so aus, als ob man in eine Wüste irgendwo Leben bringen kann. So, der erste Schnitt hieß das, geh fort aus deinem Land. Wieso? Gott sagt zu Abraham, geh fort, geh raus aus deinem Vaterland, geh raus aus deiner Heimat. Warum? Was will Gott uns heute hier an dieser Stelle sagen? Geh aus deinem Land. Raus, fort, weg hier. Ich will, dass du weggehst. Ja, wohin? Kommen wir später dazu. Ich glaube, dass Gott Abraham ruft und sagt, komm raus aus deiner Bequemlichkeit. Heimat ist der Ort, wo du wenig Bedenken hast. Heimat ist der Ort, wo du alles selbstverständlich hast. Frag einen Ausländer. Heimat ist da, wo du alles normal, in Anführungszeichen, was definiere jetzt mal normal, wo du alles aber in deiner Selbstverständlichkeit normal machst und keiner regt sich drauf, weil das alle anderen genauso normal finden. Normal ist hier, ich mache einen Termin mit meinem Freund, paar Tage, paar Wochen, paar Monate vorher, dass ich an dem und dem Tag zum Besuchen komme. Als ich das versucht, mal mein Urlaub in Israel so zu planen, dass ich nicht von Haus zu Haus eingeladen werde, Tante, Oma, Onkel und die Schwestern, rufe ich 3 Monate vor meinem Urlaub meinen Cousin an, um ihm zu fragen, im Mai, ob er im August mit mir irgendwo im Schwimmbad mit seiner Familie geht. Sagt er mir, Timmy, hast du Fieber oder was ist los mit dir? Normal hier. Du planst im Voraus. Normal, dort hat er gefragt, ob ich schon Fieber habe. Und hat gesagt, schön ist Deutschland, dass dich noch gesammelt hat. Was haben sie mit dir gemacht, die Deutsche? Ich habe gesagt, nichts Böses, es ist nur, wir planen im Voraus. Fertig. So, in Israel, wenn du anrufst und sagst, nächste Woche, dann sagen sie dir, wenn wir bis dahin leben, gerne. Das wissen wir nicht. Ruf mal einen Tag vorher an und dann kann man mal entscheiden. So spontan sind die Leute. Okay, für ein organisierter Deutscher, ich kann mir vorstellen, wenn man dort umzieht zum Leben, nicht Urlaub machen, da hat man keine Angst, weil man im Hinterbewusstsein hat, okay, in 2 Wochen bin ich wieder in meinem Umfeld, Heimat, Bequemlichkeit. Diese Sicherheit, diese, was ich sichere Umfeld nenne. Gott wollte ihn rausholen auf da, wo alles normal ist. Gott wollte ihn aus der Routine rausholen. Raus aus dieser Bequemlichkeit, raus aus den Sicherheitszonen und sicheren Umfeld, raus aus deiner Routine. Das, was für dich selbstverständlich ist. Das, was für dich sicher scheint. Abraham, komm raus. Ich habe was mit dir vor. Mensch, ich will was in dir und durch dich machen, aber du musst aus diesem sicheren, bequemlichen und routinierten Umkreis heraus, weil dort kann ich nichts machen. Du klemmst an so viele Sicherheit, du klemmst an so viele Routine, du klemmst an so viele Bequemlichkeit. Da ist alles easy. Hey, wenn ich denke, raus aus dem Heimat, und das passt in meinem Person einfach gut, weil ich eben meine Heimat verlassen habe. Und wenn ich denke, was für ein Kulturschock und Unterschied ich hier erlebt habe. Hey, damals habe ich die Wilde hier nicht verstanden. Heute lebe ich und liebe ich Deutschland total, absolut. Es sind nur Erinnerungen und Zeugnisse, die ich heute erzählen kann. Damals hat das richtig wehgetan. Damals habe ich die Erde nicht verstanden. Und einer von den besten Beispielen, nach 2 Wochen war ich irgendwo bei einer Familie zum Mittagessen eingeladen. Und da habe ich gleich 2 Schocks erlebt. Das allererste, also nach 2 Tagen hörst du, die Deutschen sind sparsam, die sparen viel. Und dachte ich, super, das ist eine gute Idee. Ich versuche mal, das auch zu lernen. Und die sparen in allem. Also man hat sie mir beschrieben, die sind richtig, 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 also extrem sparsam. Die sparen in allem. Und der erste Schock, das ich erlebt habe bei diesem Mittagstisch, ich habe dann allererste Mal in meinem Leben gesehen, wie man den Apfelsaft mit Wasser mischt. Und dann habe ich gesagt, Junge, sparsam hin und sparsam her. Wir wollen auch mit dem Saft sparen und mischen das mit Wasser, damit das reicht. Hey, ich habe nicht damals verstanden, dass die Deutsche es ungern so süß trinken. Später hat mir mal das erklärt. Hey, das hört sich banal an, aber den Ausländer, wenn er neu emigriert, er sieht das Ganze mit dem ganz, ganz anderen Brille. Glaub mir das. Man sieht das mit dem israelischen Verstand und versucht das irgendwo einzuordnen und dann kommt das sparsam, da auch. Geht nicht. Und dann irgendwann mal nach dem Mittag, also ich habe aus Trutz pure Saft getrunken. Innerlich war ich ziemlich, nein, das mache ich nicht. Wir trinken das bei uns pur, ich trinke es einfach pur fertig aus. Wahrscheinlich war das peinlich, keine Ahnung. Und der zweite Schock, was ich erlebt habe, da an diesem Tisch, irgendwo nach dem Mittagessen, sagen sie, geh mal spazieren. Junge. Ich habe gedacht, was habe ich wieder angestellt? War ich zu böse zu den Menschen? War das denn einen Saft, was ich nicht gemischt habe? Freunde, bei uns, wenn du jemanden sagst, der Gast bei dir ist, komm, wir gehen spazieren, heißt, nimm dein Hinter und verschwinde endlich mal. Und am besten sind deine Füße schneller als dich selbst, verstehst du? Verschwinde einfach. Dachte, hey, war ich echt so doof? Hey, mir ging es so schlecht an dem Tag. Es hat keine 10 Minuten nach dieser Frage gedauert und ich war weg. Und ich wusste nicht, wieso ich bin so schnell weggegangen bin. Später habe ich den erklärt. Später, ein bisschen später. Man bleibt ja im Kontakt mit Menschen. Verstehst du, was passiert, wenn du aus deinem gewohnten Umfeld rauskommst? Was Gott hier mit Abraham macht, ist ein Hardcore. Das ist keine einfache, keine leichte. Wir sagen immer, ja, geh aus dem Heimat und geh in das Land, das ist die Zeige und bla bla bla. Hey, überleg dir. Ich glaube, wenn ein Deutscher heute nach Israel emigrieren will, wird er genauso viel sogar nicht mehr Schwierigkeiten haben als ich in Deutschland, weil wir sind den Chaos gewöhnt. Du weißt, wenn der Bus um 11 kommt, brauchst du 10 vor 11 nicht an der Bushaltestelle zu stehen. Bei uns, wenn du weißt, der Bus kommt um 11, müsst du um 10:30 schon an der Bushaltestelle sein, weil du verpasst den Bus nicht, aber der Bus kann dich verpassen. So sagt man das bei uns. Du weißt, so gegen 11 kommt er 5 vor, 5 nach, ist es ihm egal. Er kommt, wann er kommt, aber umdreh um 11. Weil deswegen immer bist du 30 Minuten vorher da, dann bist du sicher, der Bus verpasst dich nicht. Weil wenn du nicht dort warst an der Bushaltestelle, verpasst der Bus dich und du ihm nicht. Das ist die Gedanke. Das ist Leben in Israel, versteht ihr? Und deswegen glaube ich, dass Gott möchte und wollte, dass Abraham, wie er damals hieß, aus einer ganz bestimmten Zone rausnehmen. Und ich habe das einfach so zusammengefasst. Raus aus unserer Dimension, rein in seine, also in Gottes Dimension. Warum? Wir sehen 1 plus 1 gleich 2. Wir sehen, wir rechnen, wir kalkulieren, was auch sehr gut ist, aber nicht immer. Wenn das uns in unserem Glauben steht, dann machen wir nur einen Fehler. Und Gott möchte, dass wir von unserer Dimension heraus, wir sind Menschen, wir haben alle Begrenztheiten. Gottes Dimension, er sieht das Ganze, er hat keine Angst. Stell dir vor, Gott hat keine Angst im Herzen. Von was denn? Das ist seine Dimension. Er sieht das Ganze. Wir sehen beschränkt. Wir sehen vielleicht 100 Meter. Er sieht Millionen von Kilometern. Das Ganze sieht er im Voraus. Sicherheit ist in seiner Wesen. Bei ihm gibt es keinen bequemen und unbequemen Umwelt. Und übrigens, mit Kulturschock ist er auch bestens vertraut, da er ja mal vor 2000 Jahren seinen Himmel verlassen hat und Mensch wie wir geworden ist. Gott, Jesus in Mensch. Oder Jesus Gott in Menschengestalt. Er weiß, oben läuft alles prima. Die Engel preisen ihm, die Engel loben ihm, Tag und Nacht, Lobpreis, Anbetung. Also da. Wenn die Instrumente hatten, wahrscheinlich sind alle Finger von allen Musikern verlautet, Trompeten, Klavier, Gitarre, Bass, was auch immer spielen, Schlagzeug. Die haben richtig dicke Finger, du. Aber okay, Krankheit gibt es in den Himmel nicht, von daher, denen geht's gut, trotz Lobpreis die ganze Zeit. Und dann kommt er irgendwo auf unsere Erde. Plötzlich muss der Tische und Binky bei seinem Josef, bei seinem irdischer Papa schleifen und montieren und klopfen und machen und sich von einer jüdischen frommen Frau erziehen lassen. Und später von irgendwelchen Juden, weil er Gutes getan hat, die wollten ihn stoßen und töten. Das ist Gott, live und in Farbe. Auf unserer Erde, er weiß, was ist das mit Kulturschock zu kämpfen. Und mal aus der Bequemlichkeit rauszukommen. Er weiß genau, was das ist. Und ich glaube, er möchte uns in seiner Dimension hineinnehmen. In seiner Dimension der Liebe, in seiner Dimension der Sicherheit, in seiner Dimension der Ruhe. Anderes Denken, großer Denken, an einem Gott der Unmöglichkeiten mal glauben. Weil unsere menschliche Möglichkeit, egal wie wir uns entwickeln, sind wir immer noch beschränkt gegenüber deiner Herrlichkeit und Majestät. Hierzu möchte ich von dieser Dimension, es gibt viele, viele, viele Bibelstellen, aber Gott ist heilig. Amen. Heilig bedeutet ohne Schuld. Und seine Dimension ist auch die Heiligkeit, nicht nur die Herrlichkeit. Und er will, dass wir Menschen in diese hineinkommen. 1. Petrus 1,15, der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Und jetzt pass auf, nach ihm richtet euer Leben aus. Wenn wir unser Leben nach Gott ausrichten wollen, schau mal den ersten Satz. Wie ist Gott? Heilig. Wie sollen wir unser Leben ausrichten? So wie er das macht, in Heiligkeit leben. Wir trennen uns bewusst von Schuld. Wir machen den nicht bewusst, wir machen Fehler. Aber wir machen nicht bewusst irgendeine Schuld. Wir wollen nicht bewusst lügen, Ehe brechen. Wir wollen nicht bewusst betrügen und fälschen. Wir wollen das Ganze, wir wissen, dass das nicht gut ist. Das wollen wir nicht machen. Wir sind aber Menschen Natur. Wir sind schwacher Natur und wir machen Fehler. Und wir machen manchmal krumme Dinge. Wir denken manchmal falsch. Wir reden manchmal falsch. Wir entscheiden manchmal falsch. Das Gute ist, Gott ist gnädig. Wenn wir mit diesen Beschwerden zu ihm kommen und sagen, Gott, du bist heilig, vergib mir meine Vergehen, dann ist er so begeistert davon und er vergibt unsere Schuld, er reinigt unser Herzen durch den Heiligen Geist und dann passen wir in dieses Heiligkeitsbild noch einmal. So, der erste war so einen interessanten Auftrag an ihm, verlass dein Heimat, verlass dein Land. Der zweite war eine Aufforderung gegen jeden menschlichen Vernunft. Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft. Hier ist nochmal, möchte ich gerne ganz kurz, bitte nicht falsch verstehen, es ist nicht um zu vergleichen, wer besser, wer schlechter ist, aber nur, dass ihr die Kultur unterschiedlich versteht. Weil wenn ich jetzt hier sage, raus aus der Sicherheitszone, und wenn wir von Verwandtschaft und Heimat reden, da ist nochmal unser Verständnis von Heimat und von Verwandtschaft komplett anderes. Ich gebe euch ein Beispiel, nicht um zu vergleichen, nur um verständlich zu machen, okay? Also ich liebe Deutschland, Deutschland ist top. So, nur dass ich da keine dicke Luft im Raum irgendwie bringe, will ich auch nicht. Ich habe meine Cousins und Cousinen nicht bei ihrer Hochzeit kennengelernt. Wir sind zusammen aufgewachsen. Und das sind 40, 45, 50 Stück. Die werden immer mehr. Alle geheiratet, haben alle Kinder. Meine Onkel und Tanten, meine Oma habe ich wöchentlich gesehen, trotz 45-minütiger Fahrdistanz. Das ist für Israel fast eine halbe Land durchgefahren. Das ist eine lange Strecke für uns. Wenn du weißt, dass du von ganz Norden bis ganz Süden gerade 8-9 Stunden Fahrt brauchst, dann weißt du, was eine Stunde bedeutet. Wir sind genauso groß wie Bayern, fast. Ich bin in einer Familie aufgewachsen. Ich bin im Familienzusammenhalt aufgewachsen. Weihnachten, 20, 25 Leute an einem zwei Tischen da und wir feiern zusammen. Silvester hockst du nicht allein mit deiner Frau oder mit was weiß ich. Nein, da hockst du mit der ganzen Familie. Es wird Raclette haben wir nicht. Ich feiere Raclette voll, aber wir grillen. Heiligabend wird gegrillt, Silvester wird gegrillt. Jedes fröhliche Ereignis wird einfach gegrillt. Wir grillen total gerne. Okay, wer will mein Freund werden? Ah, Halleluja, ein paar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir grillen einfach gerne. Und Verwandtschaft und Familie gibt es einfach Zusammenhalt. Verwandtschaft heißt, wenn ich kein Brot habe, kommt mein Cousin und gibt mir Brot. Verwandtschaft bedeutet, wenn ich eine Schwierigkeit mit meinem Sohn habe, der Tante, der Onkel, die sind sofort für dich da und helfen. Hey, ich sag dir, lass mal einen Krankenwagen in Israel vor dein Haus parken. Und den Fall hatten wir immer wieder mal, weil meine Eltern beide früher krank waren. Immer wieder mal war es kritisch. Und wenn ein Kranken, also wir mussten den immer am Telefon bitten, bitte komm ohne Sirene im Dorf rein. Licht aus, alles aus, Sirene, einfach fahr zu uns. Es gibt nichts im Dorf, was ihr buzzern sollt oder so irgendwas. Aber das macht nichts, wenn das Tag ist. Und die Leute fahren an deiner Straße vorbei und sehen ein Krankenhaus vor der Haustür. Freunde, ohne Scherz, innerhalb von 5 Minuten hast du 30, 40 Leute da und alle wollen wissen, was ist hier los? Braucht ihr Hilfe? Kann man euch helfen? Kann man irgendwas machen? Innerhalb von 4, 5 Minuten parkt das Krankenhaus vor dein Haus, ist das halbe Dorf gleich bei dir. Ohne Scherz. Vor ein paar Wochen parkte irgendwann am Eckhaus ein Krankenwagen. Meinst du, ich habe gewagt, Richtung den Krankenwagen zu laufen? Wer bin ich? Stark. Also aus dem Heimat, aus dieser Verwandtschaft, das ist viel mehr, lass dein Cousin und Cousine liegen. Das sind Herzensbeziehungen, das sind Sicherheiten. Das ist richtig das, was die Familie ausmacht, die ganze Verwandtschaft. Ja? Raus aus der aktuellen Identifikation und die gewöhnliche Abhängigkeit. Diese Identifikation, das ist meine Heimat, das ist mein Land, das sind meine Leute, das sind die, die mich verstehen. Ich sag dir, als ich in Deutschland vor 17 Jahren ankam und stand vor diesem Haus bei meinem Gastgeber, das der allererste Gedanke, wo ich gehabt habe, ich stand vor diese 3-4-stöckige Hoch, also dieses Haus, wo sie bewohnt haben, und mein Koffer lag immer noch im Auto. Ich gucke mir dieses Haus an. Ich habe es ja mit meinem Vater ein paar Monate davor gesehen. Und der allererste Gedanke, was in meinen Kopf schmeißt, ey, das ist jetzt meine neue Heimat hier und meine Tränen sind gelaufen. Simpel. Identifikation. Wenn wir umziehen, brauchen wir eine neue Identität. Und wenn Gott uns von unserer eigenen Dimension in seiner Dimension hineinführt, gibt er uns auch eine ganz neue geistliche Identität. Unser Wertesystem im Leben ändert sich. Wir lieben unseren Nächsten. Wir fluchen unsere Feinde nicht. Wir lieben, wie wir geliebt worden sind von unserem Gott und unserem Papa im Himmel. Und ich sage dir, Gott meint das extrem ernst mit Verwandtschaft und mit dem. Er holt Abraham raus und Gott meint das ernsthaft, dass wir von ihm total abhängig sind. Und dann dachte ich, okay, wie mache ich das am besten? Die nächste Bibelstelle, die ist nicht für schwache Nerven. Also wer so Herzprobleme hat, kann kurz Kaffee trinken gehen. Nein, ist auch nicht gut für das Herz. Also Gott möchte ernsthaft, dass wir ihn über alles lieben. Und wir tendieren dazu, immer zu sagen, ja, ich liebe Gott von ganzem Herzen. Ja, ich liebe Gott, ist mir alles. Und Gott bedeutet mir alles. Liebst du Gott über alles? Ja, ich liebe Gott über alles. Aber wie definiert Jesus das, über alles ihm zu lieben? Hey, ich sag dir, die nächste Bibelstelle ist wirklich nichts für schwache Nerven. Halt mal den Atem, halt euch fest, pass auf. Matthäus 10, 37. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist nicht wert, mein Jünger zu sein. Ein Italiener würde sagen, oh Mama mia. Jesus sagt solche Worte, hat er alle Tassen im Schrank? Hat er noch Vernunft? Ja, hat er. Warum sagt er, wer sein Vater, Mutter, Sohn, Töchter liebt, mehr als mich liebt, der ist nicht mal wert, mein Nachfolger zu sein. Was meint er damit? Will Gott nicht, dass wir unsere Kinder lieben? Doch, er will das. Will Gott, dass wir unsere Elternhäuser mit 17, das ist nochmal eine andere Kulturschulgeschichte, dass man mit 17, 18 weggeht, vergessen wir aber. Will Gott, dass wir das tun? Nein. Will Gott, dass wir unsere Kinder wegen ihm hassen? Definitiv nicht. Aber Gott möchte, dass wir verstehen, dass auch unsere Familie, unsere Eltern, unsere Kinder, das ist ein Geschenk von ihm. Er will, dass wir das wertschätzen und sagen, danke Herr, meine Eltern, meine Geschwister, meine Kinder, das sind deine Geschenke, das ist eine Gnade, das ist nicht selbstverständlich, dass ich das habe. Und er will, so sehr wir unsere Kinder lieben, immer noch dankbar sein und sagen, Gott, danke, meine Familie ist ein Geschenk des Himmels. Meine Familie ist kein Produkt des Zufalls. Soll ich euch in einem weiteren Kulturschockpunkt mitnehmen? Die kam ein bisschen später. Je länger man ist, desto heftiger die Kulturschocke werden. Wo ich das erste Mal die Frage gehört habe, eine Frau kam in der Versammlung und man sieht, sie ist schwanger und ein anderer Freund, der neben stand, fragt, aha, ist das gewollt oder war das ein Fehler? Ist das geplant? Und ich war rot und gelb und über sowas spricht man in unserer Kultur, das ist Tabu. Spricht man überhaupt nicht, gar nicht. Und ich dachte, Alter, was geht dir das an, ob das geplant oder Fehler war? Oder sonst irgendwas, was juckt dich das? Das ist Intimität, Intimität gehört in die Familie. Das ist Familie, Intimität, das ist privat, was juckt dich das? Dachte ich. Und egal, wie du denkst, über dem, wie deine Kinder entstanden sind, vielleicht in deinen Augen sind sie vielleicht ich war betrunken, Zacker, die sind gekommen. In die Flasche waren sie nicht. Das ist kein Flaschenpost. Vielleicht in deinen Augen waren sie das. Aber in Gottes Augen, die sind ein ewiger, hervorragender Plan, so wie wir vorhin gehört haben bei der Segnung. Wunderbar, Gott, sind deine Werke. Was in unseren Augen wahrscheinlich ein Fehler ist, ist ein Gottes gewaltiger, wunderbarer Plan. Halleluja. Jeden Mensch ist in Gottes Augen ein wertvoller Plan, ein wertvoller Meisterwerk, seine Hände und seines Wesen. Jeden Mann und Frau widerspiegeln Gottes volles, vollkommenes Ebenbild, weil in 1. Mose, in dem Schöpfungsbericht lesen wir, dass Gott Mann und Frau gleich nach seinem Ebenbild schuf. Mann und Frau geben ein vollkommenes Bild von dem, was Gott eigentlich ist. Zusammen, keiner von denen allein. Halb bist du nur halb. Das ist so. Also nicht halb wert, aber von dem Bild her, versteht ihr, was ich meine? Und deswegen Mann und Frau, die sind gleich geliebt, gleichwertig vor Gott, aber nur beide Puzzleteile zusammen geben und widerspiegeln Gottes Wesen. Und deswegen wollen wir in diesem Sinne extrem dankbar sein an Gott, dass er uns so sehr liebt. Und wir sagen, okay, Herr, meine Familie ist dein Geschenk, mein Wesen ist dein Geschenk. Und das Dritte, was Gott von Abraham noch verlangt, ist Folgendes. Eine Vertrauenserwartung, die alle Grenzen übersteigt. Junge, Junge, Junge. Also heftiger geht das gar nicht und das wird immer schlimmer. Nämlich der letzte Teil geht, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und bei dieser Stelle nehme ich immer diese Beispiel, guck dich mal hier bei uns in Gerlenhofen, geh mal auf der A7 Richtung Würzburg. Ohne dass du deine Nerven anhast und fahr geradeaus, kannst du bis nach Dänemark fahren. Auf der A7 quer kannst nach oben. Kein Problem. Aber du kannst fahren. Aber wo ist dein Ziel? Stell dir vor, man fordert das von dir. Steig mal auf der A7 Richtung Würzburg und ich kontaktiere dich mal. Fahr einfach. Überleg dir, wenn du das richtig als Auftrag bekommst. Stell dir vor, ich sage, hey, ich rufe dich in einer halben Stunde und dann sage ich dir, wie du weiterfahren sollst. Weil ich ahne in einer halben Stunde, wo du bist. Und ich bin auch unterwegs und du denkst, was, wenn sein Handy kaputt geht? Was, wenn das Handy geklaut wird? Was, wenn der Akku auf einmal spinnt und ist auf einmal leer und der Typ hat kein Ladegerät dabei? Was, wenn irgendwas auf dem Weg passiert und ich vergesse anzurufen? Und du fährst. Du vertraust, der Typ ruft gleich an und sagt, hier raus, da links, da rechts. Du vertraust. Stell dir vor, wirklich, du fährst diese lange Strecke auf der A7 und du erwartest an, du fährst und du hast keine Ahnung, wann der Anruf kommt und sagt, hier mal ausfahren, dort mal abbiegen. Wer von uns, ganz ehrlich, würde so eine Fahrt starten? Mit vollem Vertrauen, der Typ vergisst mich nicht. Mit dem vollen Vertrauen, ich bekomme den Anruf und ich bekomme die Anweisungen rechtzeitig. Wer von uns würde sowas tun? Das ist das, was er gemacht hat. Und an dieser Stelle möchte ich euch ein paar Wahrheiten deklarieren. Nämlich, Gott gibt keine Verwirrung. Wenn Gott sagt, geh aus deiner Bequemlichkeit, geh aus deiner Verwandtschaft, geh aus dem Land, dann Gott spielt mit uns kein Labyrinth und er spielt mit uns kein Quiz und spielt mit uns kein, ich gebe dir drei Hinweise und du musst dafür singen, so wie ich das mit meinen Kindern mache beim Schnitzeljagd. Wenn Gott eine Anweisung gibt, dann müssen wir davon ausgehen, Gott gibt keine Verwirrung. Wenn wir im Gottesplan uns nicht wiederfinden, dann müssen wir uns selber fragen, bin ich immer noch überhaupt im Gottesplan oder gehe ich gerade in meine eigenen Umwege? Ich meine, Umwege erweitern die Ortskenntnisse, hat jemand einmal ein Pastor bei uns gesagt. Aber bin ich im Gottesplan? Bin ich noch dort? Oder bin ich verwirrt aus meiner... Weil Gott gibt keine Verwirrung. Gott hat immer klare Anweisungen gegeben. Seine Propheten und Diener im Alten Testament, genauso der Apostel im Neuen Testament. Gott hat klar gesprochen. Geh hier, geh dort, dann wende mal um. Geh mal zum Töpferhaus. Siehst du das? Und so weiter und so fort. Das ist eine ganz, ganz gewaltige Geschichte mit Gott. Wenn er redet, redet er klar und er bringt keine Verwirrung. Das zweite ist, Gott hält sein Wort. Gott ist kein Lügner. Gott ist kein Lügner. Seine Verheißungen in der Bibel, die stimmen, die sind ja und Amen, sie gelten auch. Und Gott möchte das gerne, dass wir da in unser Herzen überzeugt sind. Was er verspricht, das hält er auch. Und liebe Väter, liebe Muttern, so als dein Kind, so was weiß ich, 2, 3, 4, 5 Jahre alt war und jetzt auch in diesem Alter, versprich ihnen, wir gehen heute Eis essen. Wagst mal dem jungen Mann neben dir zu sagen, nach dem Gottesdienst gehen wir Eis essen. Wenn du es nicht willst, mach es nicht, aber versprich ihm das jetzt. Ich sag dir, er wird mir die Hölle heiß machen, die Kleine, bis ich Amen gesagt habe und dass er Eis essen gehen kann. Der glaubt, was der Papa sagt. Wenn du dein Kind sagst, nächste Woche bekommst du dein Fahrrad, dein Roller, dein Ball, dein Basketball, dann was auch immer. Was machen die Kinder? Vor Heiligabend, sie schlafen nicht. Morgen kommt der Nikolaus, der Weihnachtsmann oder was auch immer, wer da kommt. Diese Perverser mit dem roten Kleider und weißen Bart, die kommt jährlich zu uns, keine Ahnung wieso, aber however. Hey, die schlafen in der Nacht nicht. Morgen ist Heiligabend, morgen Geschenke, Geburtstag. Hey, die können kaum warten, bis das Ding endlich losgeht. Die wollen ihre Geschenke, aber die vertrauen, Papa macht, was er hält. Wenn die wissen, zu Geburtstag bekommst du dies und jenes, von Oma, Konfirmation und so weiter. Versteht ihr, der Konto steigt. Der Konto stand beim Konfirmation, ist sehr schön. Für die Kinder und für die Eltern. Ja, Gott hält sein Wort. Wenn wir unsere Kinder was versprechen und es schaffen, unser Wort zu halten, ich sage noch einmal wie am Anfang, wir können das nicht besser machen als unser Gott im Himmel. Der ist viel, viel besser dran als wir. Vergessen, er vergisst nicht. Gott belohnt unsere Gehorsam. Und das ist das, was wir auch, wo ich euch gerne ermutigen möchte und nachher zum Thema Gehorsam gerne was sagen. Das war Abraham. Es lohnt sich, das Risiko zu wagen. Es lohnt sich, mit Gott Glaubensschritte zu machen. Einfach Sachen mal machen, so blind mit Blindvertrauen. Gott kann das. Gott tut das. Gott ist bei mir. Einfach mal so blind vertrauen. Man muss nicht alles verstehen. Ich verstehe auch Gott nicht. Und nicht immer. Ganz ehrlich, ich will ihn auch nicht verstehen. Die Bibel sagt, wenn ich das versuche, bin ich doof. Wer kann Gott überhaupt verstehen? Der ist weit über unser Verstand. Wir ahnen ein bisschen von der Bibel, wie wunderschön er ist. Nicht mehr und nicht weniger. Aber ihm zu verstehen, seine Pläne zu erkennen, vergiss das. Versuch's nicht mal. Und an dieser Stelle gratuliere ich alle Wissenschaftler weltweit, die versuchen, das mit Wissenschaft zu belegen. Viele Wissenschaftler, die das versuchen, sie landen an die Füße von Jesus. Weil sie erkannt haben, Gott, du bist echt. Dich gibt's in echt. Und das ist gut so. So, Gott belohnt unsere Risiko nehmen, wenn wir bereit sind, belohnt Gott das. Und deswegen lohnt sich das auch. Ich möchte gerne 2, 3 Bibelverse. Das eine haben wir schon gelesen, Vers 4. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Hier noch einmal, du bist berufen, du bist nicht alt für Gott. Mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, sowie alle Knechte und Mägde, die sie in Haran in den Dienst gekommen hätten. Mit ihrem ganzen Besitz brachen sie in Richtung Kanaan auf. Als sie schließlich dort ankamen, das war die Verheißung, das Land, geh in das Land, das ich dir zeigen möchte, durchzogen sie das Land, also das ist die Erfüllung von Gottes Verheißung, raus aus alles, was du kannst, dorthin, wo du noch nicht weißt, wohin. Und dort kommen sie in dieses Nirgendwo an, in Kanaan. Dann durchzogen sie das Land, das damals von den Kanaaniter, merkt ihr das, bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder in der Nähe von der Eiche von More. Und dann Vers 7. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abraham. Also Gott erscheint noch einmal zu diesem Abraham, der gefolgt ist, der diese kleine Reise gemacht hat. Also von viel Distanz lesen wir nicht in der Bibel. Und da erscheint Gott noch Abraham. Gott zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm, ich werde, pass auf die Worte, dieses Land deinem Nachkommen geben. Abraham schüttete seine Steine auf als Altar für den Herrn, dort, wo Gott ihm erschienen war. Gott sagt Abraham, geh aus dem Land heraus, ich zeige dir wohin, er kommt in Kanaan. Gott, Moment mal, mach mal eine Pause. Du sagst, ich soll rausgehen, ich soll hinkommen, ich komme in dieses Land, wo du mir zeigen wolltest, aber Moment mal, da sind andere da, ich bin nicht allein im Land, die Kanaaniter haben uns begrüßt. Der Grill ist schon am Laufen, verstehst du? Und dann Gott, ich musste ausziehen, aber ich darf das Land nicht besitzen, wie jetzt. Gott sagt zu Abraham, geh, wo ich dir hinzeige, du pflanzt, die anderen gießen, ich gebe Wachstum. Ist das ein wunderschöner Sonntag heute? Gott sagt, du gehst in dieses Land, ich werde es dein Nachkommen geben, besitzen lassen. Die Kanaaniter waren da, aber Gottes Plan war auch da. Der Feind war da, aber Gottes Gegenwart war da. Die Umstände waren da, aber Gott hat Verheißung gegeben. Wenn wir weiterlesen würden, heißt das, ich werde euch dieses Land in Ewigkeit, in ewige Verheißung geben. So an all die, die bezweifeln, dass dieses Land den Juden gehört, Gott lügt nicht und Gott hat es vor über Tausenden von Jahren her versprochen, dieses Land gehört euch in Ewigkeit. Euch gebe ich das Land. Ich will jetzt das Ganze separieren von Lot, Westjordanland etc. nicht hineingehen in diese Details, die wären auch noch mal wichtig so zu lesen und zu betrachten. Aber Gott sagt, hey, ich gebe euch, ich gebe ihr Besitz dieses Land in Ewigkeit. So haben die das gemacht. Und hier möchte ich euch ermutigen. Schau mal, Abraham hat Risiko genommen. Er hat es gewagt, er hat es gemacht, er hat es geschafft. Das war ein richtig gesegneter Risiko. Ein gesegnetes Risiko. Meine Frau korrigiert, ich denke nur. Ich habe vorher gesegneter hier gehabt. Und sie, nee, gesegnetes. Okay, alles klar, wenn du meinst, du bist die Deutsche unter uns. Und deswegen, also, nicht persönlich nehmen. Abraham macht das Ganze und wurde dadurch gesegnet und belohnt von Gott. Ich habe noch, möchte gerne mit einem Zitat, bevor wir zum Ministry Time kommen, abschließen. Die Angst klopft an die Tür, das Vertrauen öffnet. Niemand steht draußen. Ich fand's klasse. Ich habe keine Ahnung, wer das gesagt hat. Aber das ist ein Mensch, er lebt sowas, der mit Sicherheit in seinem Herzen lebt. Gott, du stehst mir zur Seite. Wir möchten heute unser Ministry Time. Halleluja. Meine Seele braucht Musik. Ich liebe Musik. Du nicht? Ja? Musik ist wunderschön. Sprache der Seele, sagt man bei uns. Sehr gut. Bei unserer Ministry Time möchte ich gerne zwei Fragen und eine Aufforderung im Raum stellen. Und wir möchten heute unseren Gottesdienst so machen, dass wir gleich mit dem Abendmahl als Reaktion darauf feiern und sagen: Gott, danke, dass du Mensch geworden bist. Du weißt, was ist das, Heimat und Land zu verlassen. Du weißt, was ist Kulturzug zu erleben. Du weißt ja, wie unschön ist das, wenn man gewöhnliches Umfeld, Verwandtschaft, Sicherheit, Engel, Gott, die ganzen Dinge verlassen muss und woanders geht. Und wir sagen: Herr, heute ist mein Tag, dir zu begegnen. Heute ist ein Tag, wo du mein Leben veränderst. Welche sind meine Sicherheitszonen? Wo verstecke ich mich immer? Es gibt so ein paar familiäre Sachen bei uns im Kultur, die in der Regel der Vater macht, der dich auch als Erwachsener kennt. Das ist so gesellschaftliche Geschichten, die kann ich euch nicht alle klären. Und wenn der Papa gestorben ist, wie in meinem Fall, dann kommt sein nächstältester Bruder ins Spiel und der übernimmt diese Rolle. Und was weiß ich in den letzten paar Jahren, wie oft ich meine Geschwister bei diesem Onkel anrufen müsste. Er ist uns die Sicherheitgeber. Er ist da, der für unsere Familie jetzt steht. Klar, meine Geschwister sind alle erwachsen, aber trotzdem. Es gibt so wenn es um Hochzeit geht, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um manche Sachen geht, da muss halt so eine Vaterfigur da sein und da ist der Mann. Das ist Kultursache, ich sag dir. Wir haben eine sehr verrückte Kultur, vergib uns einfach. Aber welche sind deine Sicherheitszonen? Welche sind meine Sicherheitszonen? Was gibt uns Halt? Ist das Sachen, die vergänglich sind, oder sind das Sachen, die von Gott von oben kommen? Inwiefern vertraue ich Gottes Führung? Und bevor wir alle, ja, voll ganz, natürlich von ganzem Herzen, das sagen wir so leicht. Das sagen wir oft das so leicht. Ja, ich vertraue Gott. Er macht das schon. Ich sag euch als Beispiel, ich habe einmal mit einem Ehepaar gearbeitet, wo sie Schwierigkeiten hatten in der Ehe. Und der Mann vertraute ständig darauf. Seine Frau kam aus einer anderen Kultur. Er ist Deutscher. Und er hat darauf vertraut. In dem Kultur lässt sich kein Mensch scheiden. Als gläubig dreimal nicht. Und ich habe ihm gesagt, hey, spiel nicht auf diese Karte. Irgendwann mal ist der Maß voll. Dem Mann habe ich Aufgaben gegeben, telefoniert, kontrolliert, nochmal Aufgaben, nochmal Gespräche und Gespräche und Gespräche. Und er hat immer darauf vertraut. Scheidung kommt für meine Frau sowieso von ihrer Kultur her nicht in Frage. Und er hat mir immer wieder gesagt, ja, der Herr wird es machen, der Herr wird es machen, der Herr wird es machen. Bis ich einmal genervt war in einem Gespräch und sage ihm, pass auf, mein Freund. Ich weiß alles, was der Herr machen kann. Das brauchst du mir bitte nicht ständig erzählen. Ich will sehen, was du machen kannst. Und ich weiß, dass du was machen kannst. Der Rat kam nicht so gut bei ihm an. Heute ist er geschieden. Auch mit seiner ausländischen Frau, die von einer Kultur kommt, wie Scheidung Todessünde ist. Wo Scheidung nie in Frage käme, die sind geschieden. Gott macht nicht meine Ehe schön. Gott gibt mir und dir die Gnade als Mann und Frau, unsere Ehe schön zu gestalten. Er gibt uns die Kraft zu vergeben, aber er bucht ganz schön einen Abend im Restaurant für uns. Er geht nicht zum Diener und kauft für meine Frau einen Strauß Blumen, das mache ich selber. Er gibt mir aber die Gnade und die Gedanke dafür. Er überrascht meine Frau nicht mit einem Paket zu ihrem Geburtstag, da muss ich selber zum Laden gehen und die kaufen. Er sagt meine Frau nicht jeden Tag, wenn sie betet, Timmy liebt dich, er liebt dich. Ich gehe zu meiner Frau jeden Tag und sage ihr, Schatz, ich liebe dich. Jeden Tag. Versteht ihr? So nicht, ja, Gott macht's. Nein, Gott macht's überhaupt nicht. Wir machen das, aber durch seine Kraft, durch seine Liebe, durch seine Gnade, ja. Er gibt uns die Gnade dazu. Er macht uns liebevoll dafür. Er macht uns kreativ, um einander zu lieben. Aber er hat uns geliebt, unsere Aufgabe, einander zu lieben. Er macht's nicht, wir machen das. Aber er gibt uns die Kraft und die Gnade dazu. Diese Ängste möchte ich brechen diese Glaubensschritte möchte ich wagen. So deswegen, Freunde, sage ich noch einmal, nein, Gott macht's nicht. Ich weiß, dass Gott macht, das macht. Nein, wir machen praktische Schritte und er gibt sein Segen und sein Gelingen, wenn wir in seinem Herzbeet sind. Wir müssen aber, Gott ist nicht für Abraham von Haran nach Kanaan. Er hat den Auftrag, Abraham musste einen Risikoschritt machen, Land, Vaterland, alles verlassen, alle Sicherheiten verlassen und gehen. Versteht ihr? Heute sind wir dran, gefragt, so eine Entscheidung zu treffen.